Wir heißen auch heute Abend wiederum alle ganz herzlich willkommen und besonders auch diejenigen, die neu hinzugekommen sind. Gott möge euch alle segnen, ist mein inniges Gebet. Wie ich schon gesagt habe, die Sänger haben gesungen, ich möchte ein Gotteswort lesen, ehe wir gemeinsam beten. Lasst uns aus 1. Thessalonicher 5 lesen, von Vers 4. 1. Thessalonicher 5, von Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag des Herrn euch wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr alle seid Söhne oder Angehörige des Lichtes und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und mit der Finsternis nichts zu schaffen. Sind wir damit einverstanden? Ich denke, mit der Nacht und mit der Finsternis und mit der Sünde und mit allem Bösen will das Volk Gottes nicht zu schaffen haben. Das ist etwas Herrliches. Und dann heißt es weiter, lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Wollen wir das sein, ihr Lieben? Das ist es. Wir wollen wachsam sein, wir wollen nüchtern sein, denn wir wissen, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Und ich will euch sagen, er sucht ihn nicht bei den Ungläubigen, er geht zu den Gläubigen. Den will er verschlingen. Aber die Bibel sagt uns, und wir haben es ja gerade gelesen, also lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachsam und nüchtern sein. Denn die Schläfer schlafen bei Nacht und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die wir den Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens, ja, und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen, der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir bei seiner Ankunft noch wachen oder am Leben sein oder schon entschlafen sein, vereint mit ihm leben. Darum ermahnt euch gegenseitig und erbaut euch einer den anderen, wie ihr ja das auch tut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, die bei euch die Arbeiten besorgen und eure Vorsteher und eure Seelsorger im Herrn sind. Haltet sie ganz besonders lieb und wert um ihre Arbeit willen. Haltet Frieden untereinander. Sodann ermahnen wir euch, liebe Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, ermutigt die Verzagten, nehmt euch der Schwachen an, verfahrt mit Geduld gegen alle, achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten gegeneinander und gegen alle Menschen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Gott Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. Den Heiligen Geist lasst in euch nicht erlöschen. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüfet alles, behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch vollführen. Dank sei unserem Gott für solche herrlichen Worte. die wir uns heute Abend vor Augen führen dürfen. Ich denke, wir müssen allem nachkommen, wenn Paulus hier die Gläubigen auffordert, dass sie Dank sagen sollen, in jeder Lage, dem lebendigen Gott. So ist es heute für uns und wir sind an der Reihe, dass wir Gott danken, besonders für diese Gnadenzeit und für sein teures und heiliges Wort. Wir können nur sagen, er hat uns bis jetzt so wunderbar gesegnet und so wunderbar beglückt. Sind wir nicht dankbar dafür? Ihr Lieben, ich denke, wir stehen auf und öffnen allen unseren Mund und unser Herz und wollen Gott gemeinsam danken. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir wiederum hier versammelt sein dürfen, um dir die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Herr, dein Wort sagt uns, wir sollen in jeder Lage dir den Dank darbringen. Herr, auch da möchten wir nicht zu kurz kommen, sondern nimm jetzt hin den Dank, nimm hin die Ehre, oh Gott, nimm hin die Anbetung, Herr, aus unser aller Herz und aus unser aller Mund, Herr. Wir sind hier, Herr, wir sind dein Volk, Herr, die Herde deiner Hand. Treuer Gott, du kennst unsere Herzen, Herr, wir sind nicht gekommen, weil wir nicht wissen, wo wir die Zeit lassen sollen, sondern wir sind gekommen, um von dir gesegnet zu werden und von dir neu belebt zu werden, um von dir Neues zu bekommen, Herr, neue Speise, oh Herr. Und du hast uns den Tisch bis zu dieser Stunde so reichlich gedeckt, oh Gott. Wir beten dich an, Herr, gemeinsam und preisen deinen herrlichen Namen, ob jung, ob alt, Herr. Wir geben dir die Ehre und rühmen deine Gnade, Herr. Halleluja! Preis sei deinem Namen, Herr. Sei weiter mit uns, Herr. Segne mit uns dein gesamtes Volk, oh Gott. Ich bitte darum, Herr, und ich bitte auch, segne unseren Bruder weiter, oh Gott, dass er uns dein Wort weiterbringen kann, Herr. Stärke ihn an Geist, Seele und Leib und schenk uns Gnade, oh Herr, dass wir offene Ohren und offene Herzen und offene Augen haben, Herr, dass wir alles das aufnehmen, was du uns zu sagen hast, oh Gott. Wir beten dich an, Herr. Wir preisen deine Gnade in dieser Abendstunde, Herr. Gelobt sei dein herrlicher und wunderbarer Name. Halleluja. Amen. 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 Wir setzen uns. Vielleicht singen wir noch einen Chorus oder zwei. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang.
Sei dem Herrn. Wir sind wieder dankbar, dass wir hier sein können und das Wort hören. Jedes Mal wünsche ich es mir, dass ich endlich sitzen bleiben könnte. Und trotzdem müssen wir, solange der Herr uns hier lässt, das tun, was er uns aufgetragen hat. Und die Frucht davon wird in der Ewigkeit zu finden sein. Die Arbeit ist manchmal mühevoll, aber ein Liederdichter singt, herrlich ist der Lohn. An jenem Tage, wenn der Herr die Seinen holt, wird sich alle Mühe gelohnt haben. Es ist ja nicht nur so, dass wir, die wir Gottes Wort verkündigen, sondern auch ihr eure Opfer bringt, eure Zeit einsetzt, keine Mühe, keinen Weg scheut, um zu kommen und Gottes Wort zu hören. Ihr sollt es einmal aus der Tiefe meines Herzens hören, ich und wir schätzen es, dass ihr kommt, um Gottes Wort zu hören. Und ich hoffe, dass der Herr in jeder Versammlung für jeden etwas hat. Bis jetzt war es so und so soll es auch bleiben. Wenn es natürlich Belehrungsstunden sind, dann kann man nicht mit aller Macht predigen, dann muss man eine Bibelstelle nach der anderen aufschlagen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Alles hat seinen Platz. Lebendige Versammlungen mit mächtiger Verkündigung und dann ebenso die Versammlungen, in denen wir Gottes Wort betrachten, um ein festes Fundament zu haben, das uns nichts erschüttern könnte. Dank sei dem Herrn für das heilige Wort, das er uns erhalten hat. Und ihr wisst ja, was Bruder Branham sagt, die Leute, besonders wenn sie Theologie studieren, dann beginnen die Probleme und sie hören nicht auf. Sie können nie gelöst werden, weil man sich verliert in der Bedeutung von Worten, die man mit dem Verstande ergründen möchte. Und das geht nicht. Es kommt nicht darauf an, ob jemand Griechisch oder Hebräisch oder Aramäisch oder Chinesisch kann. Wichtig ist, dass wir geistlichen Inhalt mit geistlicher Sprache verbinden, wie Paulus an die Korinther schreibt, und dass uns das Geheimnis Gottes durch den Geist geoffenbart wird. Das ist das Wichtigste. Nun, heute Abend haben wir die Fortsetzung über den Tag des Herrn und das, was damit verbunden ist. Wir haben ja einiges gestern Abend schon betrachtet. Lasst mich, ehe ich aus der Bibel lese, aus der letzten Seite des ersten Siegels lesen. Hier sagt Bruder Branham, Gott hat verheißen, während all diese vertreten Denominationen über die Unterschiede ihrer Glaubenssatzungen streiten, dass er uns einen wahren Propheten des wahren Wortes mit einer Botschaft senden würde, die das Herz der Kinder zu dem ursprünglichen Wort Gottes und dem Glauben der Väter zurückwenden soll. Er bringt auch die Kraft des Heiligen Geistes unter das Volk und auch die Kraft, die sie über all diese Dinge emporheben und hinaufnehmen wird. Ein wunderbares Wort. Ihr könnt's ja alle auf der letzten Seite. Es ist Seite 61 unten und dann 62 oben im Siegelbuch. Lasst uns nun im Namen des Herrn mit tiefer Ehrfurcht das Wort betrachten und sehen, was der Herr uns dadurch sagen wird. Bruder Russ hat schon aus 1. Thessalonicher 5 gelesen und wir kommen, so Gott will, auch noch darauf zurück. Lasst uns mit 2. Petrus, dem 1. Kapitel, mit Vers 19 und dann mit Vers 20 beginnen und fortsetzen. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Hier sind folgende Dinge betont worden. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Und dann, als wir euch die Macht und Wiederkunft des Herrn verkündigten, und dann, wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Es war so, dass der Herr Jesus Jünger um sich gesammelt hatte, und zu ihnen sprach er: Ihr seid meine Zeugen. Sie waren mit ihm gegangen, mit ihm gereist, haben seinen Dienst, haben alles gesehen und miterlebt. Sie waren Augenzeugen, sie waren Ohrenzeugen, sie konnten aus voller Überzeugung das sagen, was Gott durch sie sagen wollte. In Vers 20 steht: Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. Welch ein wunderbares Wort! Keine eigene Deutung, keine Weissagung nach menschlichem Willen, sondern ein hineingefügt werden in den Willen Gottes, in den Plan Gottes, der Inspiration seines Wortes unterstellt. Und da, wo Gott aufhört, da hören wir auf. Und wo er beginnt, da beginnen wir. Wo er schweigt, da schweigen wir. Und wo er spricht, da reden wir. Wir bleiben mit Gottes Hilfe in den Schranken des Wortes Gottes. Lasst uns jetzt zu Markus Kapitel 1 gehen. Markus Kapitel 1. Hier stehen in den ersten Versen ganz wunderbare Worte, die wir auch beherzigen wollen. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen, wie bei den Propheten geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg bereiten soll. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Hier wird von dem Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, gesprochen. Und dieser Anfang führt sofort zu dem Wort des Propheten Malachi, Kapitel 3, Vers 1. Und direkt anschließend, ohne Aus- und Einleitung, zu Jesaja, Kapitel 40. Und diese beiden Bibelstellen werden an den Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, gestellt. Also, der Anfang war gemäß dem prophetischen Worte. Und Petrus schreibt, umso fester haben wir nun das prophetische Wort, dass wir darauf achten, wie auf ein helles Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Es hat Gott gefallen, das prophetische Wort in diesem Zeitalter in besonderer Weise auf den Leuchter zu stellen. Halten wir diesen Gedanken fest. Alles muss nach dem und so gehen, wie Gott es durch den Mund seiner Knechte und Propheten verheißen hat. Aus dem Alten Testament haben wir gestern ja fast alle Bibelstellen gelesen, bis auf die letzte, nämlich Malachi, und dort die letzten Verse im dritten Kapitel. Hier heißt es von Vers 22, bleibet eingedenk des Gesetzes Moses, meines Knechtes, dem ich am Horeb Satzungen und Verordnungen für ganz Israel aufgetragen habe. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern wieder zuwenden. Soweit dieses Wort. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ihr wisst ja, dass der Dienst des Johannes schon fast 2000 Jahre zurückliegt und der schreckliche Tag des Herrn ist noch nicht da gewesen. Und wir werden feststellen, warum der Herr an einer einzigen Stelle Johannes als Elia bezeichnen musste. Höret, ich habe gesagt, musste, weil sich der erste Teil aus dem Vers, den wir eben gelesen haben, durch seinen Dienst erfüllt hat, obwohl er der Prophet gemäß Malachi 3, Vers 1 war. Nämlich dieser Teil, Vers 24, der wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Dieser erste Teil wurde in dem Dienst Johannes des Täufers erfüllt. Aber er war nicht der Elia, der da kommen sollte vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Wie schon gesagt, dann hätte die Erde schon längst verbrannt sein müssen. Höret, wie genau die Heilige Schrift es sagt. Lest mit mir Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Vielleicht von Vers 11, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars, Bei seinem Anblick erschrak Zacharias und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden und deine Frau Elisabeth wird dir Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Jubel darüber empfinden und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und berauschendes Getränk wird er nicht genießen und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden. Und dabei hört das alttestamentliche prophetische Wort auf, denn nur dieser Teil hat sich auf ihn bezogen. Der zweite Teil, dass das Herz der Kinder wieder den Vätern zugewandt werden soll, der ist erfüllt worden durch den Dienst, den wir in dieser Zeit miterleben durften. Ich werde euch die Bibelstellen alle geben. Macht euch darüber bitte keine vorzeitige Sorge. Im Johannesevangelium im 1. Kapitel lesen wir von Vers 19. Dies ist nun das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, die ihn fragen sollten, wer er sei. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Sie fragten ihn weiter, was denn, bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Habt ihr alle mitgelesen? Dann könnt ihr ja noch weiter mit mir lesen, nämlich Vers 24. Die Gesandten aber gehörten zu den Pharisäern und fragten ihn weiter, warum taufst du denn, wenn du weder Christus noch Elia noch der Prophet bist? Sie haben damals nicht verstehen können, dass prophetischer Inhalt in einem einzigen Vers stehen kann und dass seine Erfüllung 2000 Jahre voneinander entfernt liegen darf. Das Gleiche finden wir ja im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel, als der Herr Jesus damals die Schriftrolle des Propheten Jesaja aufschlug und daraus gelesen hat. Es heißt hier in Lukas Kapitel 4, Vers 17, da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch aufrollte, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkünden, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Da hört unser Herr mitten in einem Vers auf. Ihr könnt es alle nachlesen. Im Propheten Jesaja 61 steht dann gleich dahinter. Und den Tag der Rache. Den Tag der Rache. Den Tag des Herrn. Den Tag, der da brennen wird wie ein Ofen. Den konnte er damals nicht ausrufen. Damals begann der Tag des Heils. Und so sehen wir die absolute Vollkommenheit und Leitung des Heiligen Geistes in allem, was geschrieben wurde im Alten Testament und auch dann seine Erfüllung im Neuen Testament gefunden hat und noch weiter findet. Im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel von Vers 9 lesen wir: Aber wozu seid ihr denn hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen Mann, der noch mehr ist als ein Prophet, denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg vor dir her bereiten soll. Wer das nachschlagen will, der braucht nur noch wiederum Malachi 3, Vers 1 nachzulesen. Wenn wir jetzt direkt zu Matthäus 17 gehen, hier lesen wir von Vers 10. Matthäus 17 von Vers 10. Da fragten ihn die Jünger, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen? Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und ich lese mit Absicht noch nicht weiter, und ihr braucht es ja auch nicht zu tun. Dieses hat der Herr gesagt, nachdem der Dienst Johannes des Täufers schon längst beendet war. Hier sagt er, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Mit Bezug auf den Dienst Johannes des Täufers, eben weil der erste Teil aus der letzten Verheißung im Propheten Malachi in seinem Dienst erfüllt wurde, so sagt unser Herr in Vers 12, ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Wir sehen, dass unser Herr ganz genau die rechten Worte gebrauchte, wie auch Johannes es tat, wie es Gabriel tat, als er dem Zacharias die Ankündigung gab. Alles hat seine Richtigkeit und seinen Platz. Könnt ihr das soweit alle verstehen? Ja, alle. Dass einerseits der Dienst Johannes des Täufers, Malachi 3, Vers 1 ist, aber weil der erste Teil, nämlich die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden, und das hat Bruder Brenhem sehr deutlich gesagt, die Herzen der alttestamentlichen Väter zurückwenden und sie zu dem hinbringen, was den neutestamentlichen Kindern Gottes aus Gnaden bereitet war. Jetzt werden wir am Ende als Kinder Gottes wieder zurückgeführt, nämlich die Herzen der Kinder wieder zu dem ursprünglichen Glauben, den unsere Väter zur Zeit der Apostel hatten. Alles hat seine Richtigkeit, es muss nur gesehen werden. Aber auch das sollte vielleicht einmal gesagt werden. Ganz gleich, wie viele Schriftstellen wir lesen und sie anderen sagen, wem Gott es nicht offenbart, wem bleibt es verborgen? Da können wir tun, was wir wollen. Es steht eben nicht in unserer Macht. Und ich weiß es aus meinen internationalen Reisen. Es gibt wenige, die das volle Evangelium glauben, die nicht Bruder Branham als einen besonderen Gottesmann respektieren und annehmen. Wenn es dann aber dazu kommt, dass der Anspruch gestellt wird, dass er es war, von dem geschrieben steht, dass er kommen würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dann werden alle Pferde wild. Dann können sie es nicht ertragen. Und ich sage euch, warum nicht? Weil sie ihre eigenen Wege weitergehen wollen, in ihren Organisationen bleiben wollen und nicht bereit sind, eine Korrektur an sich selber vornehmen zu können oder zu müssen. Und deshalb schieben sie diesen Gedanken von sich. Für uns ist dieser Gedanke kostbar. Was nützte mir der größte Mann Gottes, wenn durch ihn nicht Wort Gottes zur Erfüllung gekommen wäre? Dann hätten wir doch gar keine Orientierung. Dann können wir uns irgendeinen großen Mann Gottes kommen lassen und ein großes Programm aufziehen. Nein, für uns, die wir das erkannt haben, ist gerade das kostbar, was den anderen zum Anstoß gelangt. Und dasselbe traf auf unseren Herrn zu. Für die einen war er der Fels des Ärgernisses und für die anderen der Fels des Heils. Die einen haben sich an ihm gestoßen, nämlich in ihrem Ungehorsam gegen das Wort Gottes, und die anderen haben sich an ihn aufgerichtet. Das war so zu allen Zeiten und wird auch so bleiben. Dann haben wir die herrliche Verheißung in Apostelgeschichte im 3. Kapitel und hier von Vers 16 vielleicht schon und dann natürlich insbesondere von Vers 20. Vielleicht lesen wir direkt Vers 20. Auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann. Ihn muss der Himmel allerdings aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Wir sehen, dass dieses Wort mehr als deutlich aussagt, dass eine Zeit der Erquickung im Zusammenhang mit der Wiederherstellung aller Dinge verbunden ist. Und wir glauben, dass der Herr uns nicht nur eine Botschaft der Wiedererstattung geschenkt hat, sondern dass er sein prophetisches Wort für sein prophetisches Vorhaben vorausgesandt hat, um den Glauben in uns zu bewirken und die Sehnsucht in uns hervorzurufen, damit er das alles an uns erfüllen kann. Und wenn wir die Redewendung lesen, alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Dann liest mit mir Offenbarung Kapitel 10, Vers 7, natürlich allen sehr bekannt und trotzdem immer wieder neu und frisch und eine Bestätigung, dass der Geist Gottes alle geführt und geleitet hat. Hier steht's geschrieben, Offenbarung 10, Vers 7, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Wir sehen die vollkommene Übereinstimmung, wie er es seinen heiligen Knechten und Propheten von der Urzeit her verkündet hat. Und durch diesen Dienst sollte nun alles zum Abschluss kommen. Und das glauben wir auch von ganzem Herzen. Dieser Dienst ist an keine Person, zumindest nicht an eine Einzelperson gebunden, sondern ist für die Gesamtgemeinde bestimmt. Alle, die in diesen Tagen die Worte der göttlichen Verheißung hören und sie von Herzen glauben, sollen das empfangen und miterleben, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Der Herr hat Einzelne gebraucht, um die Botschaft zu bringen, aber er hat immer viele dazu genutzt, um sein Wort an ihnen zu erfüllen. Ihr wisst ja, Johannes war auch nur ein Einzelner. Und plötzlich konnte er sagen, ich höre den Jubelruf der Braut. Er hatte dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuführen können. Und er sagte, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams steht daneben und hört den Jubelruf der Braut. Ja, das war schon Evangelium. Ein Johannes, der die Brücke vom Alten zum Neuen Testament geschlagen hat, der spricht schon vom Bräutigam und von der Braut. Er hat durch seinen Dienst Menschen herausgerufen, die Brautseelen waren und die er dem Bräutigam zuführen konnte, nämlich dem Herrn Jesus Christus, dessen Weg er bereitet hat. Und auch das haben wir schon oft genug betont. Ein Mann Gottes bläst nicht seine eigene Posaune und er bereitet auch keinen Weg für sich selber. Jeder Knecht Gottes, der einen Dienst zu verrichten hat, ist dazu gesandt worden, um dem Herrn einen Weg zu bereiten und das Volk Gottes durch die Verkündigung mit Gott zusammenzuführen, dass eine Übereinstimmung mit der Gemeinde und mit Gott stattfinden kann und damit eine Übereinstimmung im Worte Gottes. Amen. nicht in dem, was wir, ich, du oder andere sagen, sondern was Gott in seinem Wort gesagt hat. Wenn wir von dem Tag des Herrn lesen, und das ist ja unser Thema, dann schreibt Petrus, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen und die Erde wird mit allen Menschen werken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Es sind viele Bibelstellen, die von dem Tag des Herrn sprechen. Und ich bin Gott dankbar, dass wir diese Bibelstellen nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament finden. Und wir kommen jetzt zu dem Wort, das bereits gelesen wurde. Aber ich möchte euch zunächst auf 1. Thessalonicher, auf das 4. Kapitel und da den letzten Teil hinweisen. Hier wird die Entrückung beschrieben und es heißt dann im letzten Vers, so tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Und ihr wisst, wenn ihr von Vers 13 lest, dass es nur davon handelt, dass der Herr wiederkommen wird, dass die Toten in Christus auferstehen werden und wir verwandelt und gemeinsam entrückt und dem Herrn in der Luft begegnen. Jetzt aber kommt in Verbindung mit diesem großen Ereignis, auf das wir alle warten, kommt die Mahnung und die müssen wir ernst nehmen. Jetzt Kapitel 5 von Vers 1. Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftliche Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Wir haben ja gestern Abend einen großen Teil dieser Bibelstellen gelesen und hier wird es uns noch deutlicher gesagt, wenn man verkündigen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit. Und es hat keine Zeit gegeben, in der so viele Friedens- und Sicherheitskonferenzen stattfinden, wie gerade in unserer Zeit. Und es wird dahin kommen, dass ein Scheinfriede geschlossen wird. Und wenn dieser Scheinfriede als ein Friede ausgerufen werden wird und man sagen kann, jetzt wird alles in Sicherheit sein, alles ist unter Kontrolle, alles ist überschaubar, alles der eine weiß vom anderen, aber beide wissen nichts von dem Plan Gottes. Was nützte es den beiden, wenn sie voneinander wissen, wenn sie nichts von dem Plan Gottes wissen, nämlich, dass auch darin die Schrift ihre Erfüllung in diesen Tagen finden muss. Wenn sie sagen werden, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Wir merken, dass diese Sache jetzt vor sich geht. Und es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Und Gott kann heute dem einen und dem anderen ins Herz geben, setzt euch zusammen, rauft euch zusammen. Und dann gibt er dem Dritten noch ins Herz, lasst den Mann dort, in weiß gekleidet auch noch kommen. Und er wird dann den Frieden ausrufen und einsegnen, damit alle Welt es auch wirklich glaubt. Ob ihr das heute fassen könnt oder nicht, so wird es kommen. Man wird den politischen Männern nicht trauen, sondern dem größten Politiker, der als solcher natürlich nicht auftritt. Das ist ja ganz klar. Und wenn, dann merken es die Leute nicht. Es ist eigenartig, dass man unter solch einem Gewand grundsätzlich alles verstecken kann. Und nicht ein einziger schaut dahinter. Nicht ein einziger. Es ist alles darin verborgen. Nun hört, das habe ich jetzt eben nicht nur so gesagt. Ich glaube, der Geist Gottes hat mich darin geleitet. Und jetzt schaue ich auf 2. Thessalonicher, auf das 2. Kapitel. Und hier steht geschrieben von Vers 1. Wir richten aber in Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder. Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch eine Äußerung oder durch einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Merkt ihr, worum es geht? Hier wird davon gesprochen, von der Ankunft des Herrn, von unserer Vereinigung mit ihm. Und dann kommt die ernste Mahnung. Lasst euch durch nichts erschrecken oder aus der Ruhe bringen. Wenn jemand meint, eine Geistesoffenbarung zu haben, dass der Tag des Herrn schon da war, dann kann man ihm sagen, hör mal, lieber Freund, erst einmal müssen diese Schriftstellen ihre Erfüllung gefunden haben. Und wenn der Tag des Herrn kommt, dann braucht man's nicht mehr ankündigen. Das Feuer des Gerichtes und der Zorn Gottes, der wird den Tag des Herrn schon ganz deutlich beschreiben. Den braucht kein einziger Mensch beschreiben. Stimmt's oder nicht? Denn so steht's noch geschrieben. Aber es gibt natürlich Menschen, die wissen alles besser. Die wissen sogar, dass schon die Entrückung geschehen ist, ohne dass erfüllt wurde, was geschrieben steht. Zwei werden auf einer Mühle mahlen und zwei auf einem Bette, zwei auf dem Felde. Oh, wenn man das einmal begreifen könnte, dass Menschen in der Sache Gottes überhaupt nichts mitzureden haben, denn unser Verstand ist mit Finsternis umhüllet. Wir müssen Gott reden lassen und hören, was er uns zu sagen hat. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, Klarheit und Wahrheit zu bewahren. Hier heißt es, lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen. Hier ist sogar Überlegung am Platze. Man kann schön überlegen, diese Schriftstelle und jene, das muss noch geschehen und so weiter. Also weder ein Brief noch eine Geistesoffenbarung noch irgendeine Äußerung soll uns aus der Ruhe bringen, als sei der Tag des Herrn schon da. Und jetzt kommt's. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen. Denn zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen sein. der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles erhöht, was Gott oder anbetungswürdig heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und für Gott ausgibt. Man könnte jetzt noch weiterlesen. Man sieht aber, dass diese Dinge doch langsam Gestalt annehmen. Früher ist das nie so zum Vorschein gekommen. Aber in jüngster Zeit merken wir, wie die Weltplattform betreten wird. Nicht nur irgendwo ein kleiner Staat mitten im Staate oder in einer Stadt, sondern dass dieser Mann offen hervortritt. Und wir werden es beobachten. Es gibt zwei besondere Dinge. Einerseits das Volk Israel und das, was da geschieht, dass wir es beobachten. Und andererseits, daraus machen wir auch keinen Hehl, müssen wir darauf achten, was alles so auf dem religiösen Gebiet geschieht und wie diese Wunde so schön geheilt wird und wie die offenen Arme für alle da sind, aber nicht für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir werden in die Arme dessen fliehen und kommen, der sie am Kreuz ausgebreitet hat, um uns in Empfang zu nehmen. Es heißt hier in Vers 8, denn erst wird der Gesetzlose offen hervortreten, den der Herr Jesus aber durch den Hauch seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt seiner Ankunft vernichten wird, ihn dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundtut, durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge. Keine Zeichen und Wunder der Wahrheit als Bestätigung des Wortes, sondern Machttaten. Und wenn es irgendjemanden gibt, der Macht ausübt, dann wissen wir ja, wer es ist. Und all diese Lügen, Zeichen und Wunder, auf die fallen Menschen rein, die der Wahrheit keinen Glauben geschenkt haben. Heute Nachmittag haben wir das hier bereits betont, dass uns bekannte, teure Geschwister und Freunde in Gemeinden und Gemeinschaften einfach den Irrweg gehen, weil sie die Stunde ihrer göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannt haben. Sie meinten, da tritt ein Mann auf und wussten nicht, dass er ein Mann von Gott gesandt war, mit einer Botschaft Gottes an das Volk Gottes, um herauszurufen aus allem Babylon dieser Zeit und uns dann in das Wort Gottes wieder zurückzubringen. Ich bin so dankbar, dass da geschrieben steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Es gibt keinen Propheten, der so beeindruckt wie der Prophet Elia. Was fand er vor in seinen Tagen? Eine Isebel. Und alles war schief gegangen. Das gesamte Volk Israel hatte sich abgewandt. Der Altar Gottes war niedergerissen. Und jeder tat, was er wollte. Und da erging das Wort des Herrn an den Propheten Elia. Und er baute den Altar des Herrn wieder auf. Er nahm die 12 Steine und legte dann das Holz darauf. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Und so hat Bruder Brenhim die Lehre der 12 Apostel, die ursprüngliche, durch den Geist Gottes inspirierte Verkündigung ganz neu auf den Leuchter gestellt. Und wir werden nicht eher zufrieden sein können, bis wir dasselbe empfangen und erlebt haben, was unsere Brüder und Schwestern am Anfang hatten. Unser Herr ist doch Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Er kann sich nicht ändern, er bleibt seinem Worte treu. Aber in diesem Zusammenhang steht natürlich die ernste Mahnung von Vers 10. Und durch welche deshalb verloren gehen, für die, welche verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, dass sie der Lüge Glauben schenken, denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt haben, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Das ist ein sehr ernstes Wort und es steht ja immer noch in Verbindung mit dem Tag des Herrn, mit der Wiederkunft unseres Heilandes, mit unserer Vereinigung mit ihm, mit dem großen Abfall, mit dem Offenbarwerden des Menschen, der Sünde und der Gesetzlosigkeit. Und wenn Menschen Gott nicht glauben und dem wahren Propheten kein Gehör schenken, dann werden sie dem Teufel glauben müssen und dem falschen Propheten Gehör schenken. So sieht das aus. Eine Zwischenstraße gibt es nicht mehr. Die Entscheidung muss fallen. Und Bruder Branham hat das sehr deutlich in den beiden Predigten zum Ausdruck gebracht. Das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres. Und er hat darauf deutlich gesagt, alle, die nicht glauben, ihr könnt's ja selber hören und nachlesen, sie bekommen das Mahlzeichen des Tieres. Aber alle, die von Herzen glauben, werden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und wir gehören zu den Menschen, die nicht mit dem Kopfe, sondern mit dem Herzen glauben. Ist das so? Manchmal kommen uns auch Gedanken im Kopf, das wissen wir alle. Aber ich bitte euch doch darum, das einmal zu unterscheiden, dass wir nicht immer darauf hereinfallen. Die Gedanken, die wir im Kopfe haben, sind doch nicht das geoffenbarte Wort Gottes. Das geoffenbarte Wort Gottes ruht in unserem Herzen. Das kann doch kein Mensch mehr herausnehmen. Das ist doch so, wie es mit Abraham war. Und ihr wisst ja auch, dass Kain, der ja eine Vermischung war, er ist der Erste gewesen, der gekennzeichnet worden ist. Eben weil er aus dieser falschen Inspiration der Schlange und so weiter hervorkam. Er wurde gezeichnet. Die meisten Leute haben noch gar nicht genau begriffen, worum es da geht. Nicht nur um eine Erkenntnis, sondern wirklich um viel mehr. Nur diejenigen, die für den Teufel bestimmt sind, weil sie aus seiner Inspiration hervorgekommen sind, werden das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Alle Kinder Gottes werden mit dem Siegel des Heiligen Geistes versiegelt. Wir müssen das einmal von Herzen glauben, damit es geschehen kann. Vielleicht werden wir noch weiter darüber sprechen. Haben wir das bis jetzt klar genug darlegen können, dass der Tag des Herrn nicht schon vor 2000 Jahren war, sondern dass er sein wird, wenn die Gnadenzeit beendet ist, dass dann der Zorn unseres Gottes, ja die Vergeltung, dass dann die Gerichte Gottes diese Erde treffen. Und wir haben's im Einleitungswort mitgelesen, ihr seid nicht für das Zorngericht bestimmt. So habe ich zumindest mitgehört. In 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel, hier steht's im 8. Vers, wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Glaubt ihr das alle? Gott hat uns nicht für die Zeit bestimmt, wo die Zorneschalen ausgegossen werden und die schrecklichen Gerichte über diese Erde kommen. Oft genug haben wir es aus dem Munde Bruder Brennims vernommen, die beiden Beispiele aus der Zeit Sodoms und aus den Tagen Noahs. Ehe das Gericht in den Tagen Noahs kommen konnte, musste er in die Arche hineingegangen sein. Ehe Feuer über Sodom und Gomorra fiel, ist Lot herausgeführt worden. Und der Herr hat es ja selber gesagt, so wie es damals war, so wird es wieder sein. Gott hat uns nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Seligkeit ererben sollen. Wenn wir mitgelesen haben in 1. Thessalonicher 5, Vers 4, ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag des Herrn euch wie ein Dieb überfallen könnte. Ist das nicht ein herrliches Wort? Zur Abendzeit sollte es Licht werden. Damals hat der Geist Gottes unsere geliebten Brüder Petrus und Paulus inspiriert und dazu bewegt, dass sie uns für diese Zeit niederschreiben mussten, damit wir eine göttliche Orientierung in diesen letzten Tagen haben. Ist das nicht wunderbar? Hier wird von der Wiederkunft des Herrn und von all den Zusammenhängen geschrieben. Und es sind fast 2000 Jahre her. Wie gut ist unser Gott. Weise, ja, für ihn gibt's keine Bezeichnung. Er ist herrlich und wunderbar, hat nichts vergessen. Er sagt, ihr liebe Brüder, könnt in aller Ruhe diesem Tage entgegengehen. Denn ehe dieser Tag kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das Wort Gottes wird aufleuchten. Ja, es wird geoffenbart werden. Und mit dem Augenblick, in dem uns Gottes Wort geoffenbart wird, leuchtet es auf wie ein helles Licht. Ein Wort, das uns nicht durch den Geist Gottes erleuchtet wurde, strahlt noch kein Licht hervor. Viele Menschen lesen doch die Heilige Schrift. Meint ihr, die Leute haben nicht dieselbe Bibel, die wir haben? Millionen lesen dasselbe Wort, die gleichen Kapitel. Warum sehen sie es nicht? Weil sie die Zeit und Stunde, in der wir leben, und das Programm Gottes, die göttliche Sendung und den Dienst nicht erkannt haben. Sie gehen daran vorbei, wie es beim ersten Kommen des Herrn war. Und schon wieder werden unsere Herzen dankbar. Nicht, dass wir uns über andere erheben. Das sei ferne. Im Gegenteil, es beugt uns in den Staub und in die Asche. Aber wir freuen uns darüber, dass Gott uns eine Orientierung in diesen Tagen gegeben hat. Und ich bin dankbar, dass Bruder Branham sagen konnte, wenn ich einmal etwas angekündigt habe, das nicht erfüllt wurde, dann will ich als falscher Prophet gelten. Gott ist mit ihm gewesen und hat ihm dieses alles kundgetan und geoffenbart. Und ich meine, dass der Herr uns auch geholfen hat, all diese Bibelstellen so schön miteinander zu verbinden. Und vor uns ist ein Gesamtprogramm unseres Gottes für seine Gemeinde in diesen letzten Tagen. Das Volk Gottes ist das bestinformierte Volk. Und wir sind dem Herrn sehr, sehr dankbar dafür. Sicher könnten wir noch weitere Bibelstellen lesen, aber ihr wisst ja, wenn man dreimal an einem Tage zu dienen hat, dann darf man auch einmal aufhören. Lob und Dank sei dem Herrn. Mögen all diese kostbaren Worte in unsere Herzen hineingefallen sein, dass wir sie bewegen und dem Herrn dafür danken und sagen, treuer Gott, du hast uns Gnade geschenkt. Wir dürfen in deinem Lichte, in deinem geoffenbarten Worte alle Zusammenhänge erkennen und dafür sollten wir uns bei unserem Gott ganz, ganz herzlich bedanken. Könnt ihr alle verstehen, dass Bruder Branham tatsächlich der Prophet war, der kommen sollte vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, um der Gemeinde des lebendigen Gottes all diese Bibelstellen vor Augen zu führen und uns herauszurufen, damit wir zubereitet werden können auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Wenn ihr das von Herzen glauben könnt, dann sagt ruhig einmal ganz kräftig Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Bruder Russ, kommst du, wir danken gemeinsam.
Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Treue. Herr, für dein kostbares Wort.
Halleluja.
Herr, für deinen Plan, den du gehabt hast.
Mein Gott.
Wir danken dir für und deine Knechte, für deine Propheten, für die Apostel, Herr, durch welche du geredet hast, das uns heute so behilflich ist, Herr. In allen Stücken, oh Gott. Wir wissen gar nicht, Herr, wie viel Dank, wie viel Ehre, wie viel Preis und Anbetung wir dir sagen sollen, oh Herr. Aber wir öffnen alle gemeinsam unser Herz, oh Gott,
Und unser Mund, Herr, soll dich preisen und dich rühmen, denn du bist unser Gott. Du bist unser Retter. Du bist unser Heiland. Du wirst uns holen in dein Reich, in deine Herrlichkeit, Herr. Das freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, Herr, in dem Herrn, meinem Gott. Halleluja! Ehre und Preis, Ruhm und Anbetung, Herr, für all die kostbaren Worte der Wahrheit, die uns vorgeführt wurden und wir sie aufnehmen durften in unsere Herzen, Herr. Wir beten dich an, preisen deinen herrlichen Namen. O Herr, Großes hast du getan und noch Größeres wirst du tun, Herr. Halleluja. Herr, wir wissen, du hast dein Wort gegeben und die Verheißungen und du lösest sie ein, O Herr. Du lehrst dein Volk, Herr. Herr, wie du durch Daniel gesagt hast, in den letzten Tagen werden viele Verständnis darüber finden. Und so sind wir froh, Herr, dass du unser Verständnis geöffnet hast. O Gott, deinem Namen sei die Ehre und der Lobpreis bis in alle Ewigkeiten. Halleluja. 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 Dann jauchzt mein Herz.